In Christo Geliebte, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das Thema der Ölberg. Es ist der Versuch einer Zeit- und heilsgeschichtlichen Deutung. Gestern hat also die Bergbrüderkonferenz begonnen. Das heißt, wir wollen gemeinsam über die Berge der Schrift nachdenken. Eigentlich ist diese Betrachtungsweise etwas einseitig, denn zu den Bergen der Schrift gehören unbedingt auch die Täler. Das könnte man vielleicht mal später nachholen. Denn Gott ist nicht nur ein Gott der Höhen, der Berge, sondern auch ein Gott der Täler, der Tiefen und Gerichte. Als das Volk Israel von einem mächtigen Volk der Syrer bedrängt war, trat der Mann Gottes auf und verkündigte den verängstigten Häuflein der Israeliten, weil die Syrer gesagt haben: Jahweh ist ein Gott der Berge und nicht der Täler, so will ich diesen ganzen großen Haufen in deine Hand geben, und ihr werdet erkennen, dass ich Jahweh bin. Wie gesagt, dieses Jahr soll es uns um die Berge der Schrift gehen. Der Begriff Berg wird in der Schrift mit Götterbote wiedergegeben. Berge sind in der Schrift oft Symbole für Engelgewalten, Fürstentümer, für Herrscher und Wohnsitz von geistlichen Mächten. Der Glaube sieht in den Bergen nicht nur die Erhöhung von einer Erdkruste, sondern Aussagen mit einem gewaltigen Inhalt gefüllt. Ich erinnere an das Wort aus Psalm 121, da heißt es: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und jetzt hat Luther sehr falsch übersetzt: Denn von dort kommt mir Hilfe. Nein, wir heben unsere Augen zu den Bergen, und jetzt die Frage: Sollte etwa von diesen Bergen uns Hilfe kommen? Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Unsere Hilfe, die steht allein bei dem Herrn in der Höhe, bei dem Herrn in der Höhe. Wenn wir uns zum Beispiel an Galater 4,25 erinnern, da heißt es: Hagar, Abrahams Magd, ein Symbol des Gesetzes, ein Testament, was Knechtschaft gebiert, das ist der Berg Sinai. Sinai. Liebe Geschwister, an diesem Berg wurde die Forderung, das Gesetz aufgestellt. Und das Gesetz ist kein Evangelium. Evangelium ist ein Geschenk, eine Gottesgabe. Von dort ging der Fluch des von den Engeln gegebenen Gesetzes aus. Galater 3, Vers 10. Denn der Sinai verkörpert die Mächte und die Gewalten, welche Mittler des Gesetzesbundes waren. In Apostelgeschichte 7, Vers 53 lesen wir auch noch: Israel hat das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und hat es nicht beobachtet. Die Berge Gottes sind nicht nur Materiehaufen, sondern Schöpfungen mit einer klaren Lebensform. Sonst stände nicht geschrieben, dass Berge sehen und zittern, wanken und weichen, hüpfen wie Widder und Schafe, dass sie in Jubel und Jauchzen ausbrechen. In Jeremia 51, Vers 25 lesen wir von einer eigenartigen Drohung: Siehe, ich will an dich, du Berg des Verderbens, der die ganze Erde verderbt, und ich will meine Hand wieder dich ausstrecken und dich von den Felsen herabwälzen und dich zu einem verbrannten Berg machen. Wir fragen: Wer ist denn der Berg des Verderbens? Könnte nicht Jesaja 14 dafür ein Hinweis sein? In deinem Herzen hast du es dir vorgenommen, Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg. Götterberg im äußersten Norden. Ich will über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Ja, zum Totenreich fährst du hinab in die tiefste Grube. Ist das nicht der Engel des Abgrundes, von dem auch in Offenbarung 9, Vers 11 geschrieben ist? Der Berg des Verderbens steht in der prophetischen und heilsgeschichtlichen Betrachtung dem Berg Gottes gegenüber. Von diesem verderblichen, gräulichen Götterberg des Verderbens lesen wir in 1. Könige 11. Also lief Salomo der Astarte nach, die Göttin für Liebe und Fruchtbarkeit, der Gottheit der Zidonier und dem Moloch, dem Nationalgott, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn und folgte dem Herrn nicht gänzlich nach. Er folgte dem Herrn schon nach, aber nicht gänzlich, nicht völlig. Wie sein Vater David. Salomos vieler Sünden waren die Anbetung anderer Götter und der Bau von Heiligtümern für diese fremden Götter. Auch baute Salomo eine heidnische Götzenkultstätte der Hauptgottheit der Moabiter auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Moloch, dem Gräuel der Kinder Ammon. Von allen jüdischen Königen wagte nur Josia die Höhen, die Salomo für die Götter seiner ausländischen Frauen gebaut hatte, niederreißen zu lassen. Wir lesen dazu noch aus 2. Könige 23 auch die Höhen, die gegenüber von Jerusalem zur Rechten am Berg des Verderbens waren. Der Berg des Verderbens ist der Ölberg. Götterkultstätten, welche Salomo, der König von Israel, der Astarte, dem Scheusal, der Zidonier und dem Kamas, dem Gräuelgott der Moabiter und dem Milkon, dem Moloch, dem Gräuel und dem Nationalgott der Kinder Ammon gebaut hatte. Und er zerschlug, der Josia, zerschlug die Bildsäulen und hieb die Götzendenkmäler um und füllte ihre Städte mit Menschengebeine von Priestern der Höhen. Und dieser Götterberg des Verderbens wird einmal zum Gottesberg, der alle anderen Berge auflösen und verschlingen wird. Darüber schreibt Daniel in Kapitel 2, 35, Vers bis 36. Du schaust, bis ein Stein sich losriss, ohne Hände, und das große Monarchenbild zerschlug und zermalmte, und der Stein und der Fels, der Christus, der alle Weltreiche zerschlägt, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Weiter lesen wir dann in Jesaja 40 von Vers 4 bis 5, jedes Tal soll erhöht und jedes Tal soll erhöht und ausgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene, das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Niederung. Und die Herrlichkeit Jahwes wird sich offenbaren allem Fleisch. Miteinander werden alle das Heil und die Rettung Gottes sehen, denn der Mund Jahwe hat geredet. Es ist demzufolge sehr wahrscheinlich, dass es im Tausendjahrreich oder auch danach keine Alpen und auch das Himalaya-Gebirge nicht mehr geben wird. Natürlich auch die Schwäbische Alb wird verschwinden und das schöne Erzgebirge. Ich weiß nicht, ob die La Höhe dann noch existiert. Die Langsteinbacher Höhe hat ja auch eine Erhöhung. Es wird alles eingeebnet. Eingeebnet. Jesaja 2 und Joel 3. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jahwes feststehen. auf dem Gipfel der Berge, hoch über alle Berge und erhaben sein über alle Hügel. Joel schreibt, und Jahwe brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Und Jahwe ist Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Kinder Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich Jahwe bin, euer Gott, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Meinem heiligen Berg. Es geht heute um den Ölberg. Und Jesaja, Kapitel 2, heißt es, und Völker werden zu ihm strömen, und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berge Jahwes, zum Berge. Dann werden sie nicht ihre Ferienreisen zum Himalaya und zu den Alpen machen. Nein, dann geht es zu dem Berg Jahwes, zum Hause des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen, und wir wollen wandeln in seinem Pfaden. Denn von Zion wird die Zielgebung ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und Recht sprechen vielen Völkern. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winsermessern. Und nicht wird Nation wieder Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Noch einen letzten Schriftbeleg aus dem Alten Testament. Es kann gar nicht anders sein. Den finden wir in Jesaja 25. Da heißt es von Vers 6 bis 8, und Jahwe, der Heerscharen, wird auf diesem Berg, das ist der Ölberg, der Berg Zion, allen Völkern ein Mahl, ein Festmahl, ein Jubelmahl machen mit allem, was Gott eigentlich in seiner Güte und Barmherzigkeit bereit hat, es zu geben. Ein Mahl von Fettspeisen und geläuferten Hefenwein. Und er wird auf diesem Berge, wird er den Schleier hinwegnehmen, womit alle Völker und Nationen verschleiert wurden. Er wird die Decke, die über alle Nationen gedeckt sind, hinwegnehmen. Und er wird den Tod, ja, was wird er mit dem Tod machen? Den wird er vernichten. Ich war sehr erstaunt, in der russischen Übersetzung steht, der Tod wird ausgerottet werden, seiner Existenz beraubt werden. Nicht wahr? Die Übersetzungen sind oft die Reflexion von den Vorstellungen des Übersetzers. Und das fließt dann ein. Das hat Gott nicht nötig, die Opposition umzubringen, den Hals umzudrehen. Das machen nur die Politiker. Zum Teil. Die löschen die Opposition aus. Nein, das hat Gott nicht nötig. 1. Korinther 15, ist ja das die Parallele. 1. Korinther 15. Und er wird den letzten Feind, den Tod, wird er ja, vernichten. Nein, vernichten muss er ja nicht. Er wird ihn auflösen. Er wird ihn wörtlich von oben herab unwirksam machen. Das heißt, er hat ein von Gott gegebenes Werk auszuführen gehabt. Bis zu dieser Zeit. Und dann wird er unwirksam gemacht. Unwirksam. Der Tod wird verschlungen werden. Hinein in Sieg, nicht umgebracht. Nicht umgebracht. Ich habe ja oft schon das Bild gebraucht, wenn wir abends in ein Zimmer hineinkommen und das Zimmer ist gefüllt mit Finsternis. Wie bekommen wir die Finsternis wieder aus diesem Raum hinaus? Da machen wir die Türen auf und die Fenster, nehmen einen Besen und dann versuchen wir, die Finsternis aus dem Raum hinauszubringen. Das machen wir doch nicht. So dumm sind wir nicht. Wir knipsen an und jetzt soll ein Physiker mal erklären, was jetzt geschieht. Was geschieht? Das Licht assimiliert, saugt die Finsternis auf. Sie schlingt sie regelrecht. Wir sagen, wo ist Finsternis? Sie ist verschlungen. Sie ist verschlungen. Hinein in das Licht. Und wenn einmal durch den, der das Licht des Kosmos ist, alle Dunkelheit verschlungen sein wird, dann gibt es keinen Schatten mehr. Überhaupt keinen Schatten mehr. Ein wunderbares Bild ist ja auch Mose in Ägypten. Da wurden alle Zauberer und alle Magier zum Hof gebeten und sie kamen mit ihren Zauberstäben und sie dokumentierten, hier ist Energie, hier ist Energie. Und sie wurden, die Stäbe, alle zur Schlange. Da warf auch Mose seinen Stab hin. Und er wurde auch zur Schlange. Und jetzt geschieht das ganz große Wunder. Jetzt verschlang die Schlange Mose alle übrigen Schlangen hinein. Und Mose fasste die Schlange am Schwanz und sie wurde zum Gottesstab. Das ist Golgatha. Das ist Golgatha. Dort hat er in Wahrheit alle Finsternis verschlungen. Er wurde zur Sünde und auf ihn lag ja eigentlich der ganze Fluch. Er musste zur Schlange werden. Und indem er zur Schlange wurde, hat er alle Finsternis, alle Tod in sich aufgenommen. Das ist ein gewaltiges Wort. Auf jenem Berge, auf jenem Hügel wird Gott den Tod für immer verschlingen, auflösen, assimilieren. Und er hat es eigentlich in der Tat am Kreuz in und mit seinem Sohn getan. Liebe Geschwister, das Kreuz in seiner zeit- und heißgeschichtlichen Bedeutung durchdringt die Dimensionen des Weltalls. Hält nicht auf bei unseren frommen Bekehrungsversuchen, um in den Himmel zu kommen, sondern hat eine globale, eine weltumfassende Bedeutung. Halleluja, Halleluja, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Er muss nicht noch einmal sterben. Das Kreuz muss nicht noch einmal wiederholt werden, weil irgendwo im Winkel des Weltalls noch ein Schatten und ein Rest von Sünde und Tod zu finden wäre. Am Kreuz ist restlos alles erklärt. Auf jenem Berg, da werden die Völker endlich erkennen, dass sie nur fürs Feuer gearbeitet haben. Alle ihre Intelligenz, ihre Klugheit und all das, was sie zusammengetragen haben in den Jahrtausenden an Energie des Kosmos, um ein Paradies bauen zu können. Liebe Geschwister, wo ist das geendet? Wo endet das? Im Chaos. Auf jenem Berg, da würde Gott den Völkern ein Festmahl machen und wird ihnen dann jeden Einzelnen erklären, weshalb und wozu das Leid und die Tränen. Und Gott nimmt sich die Zeit. Gott nimmt sich die Zeit, um jeden Einzelnen die Tränen abzutrocknen. Da geht's nicht nur um die fromme Schar, die heute glaubt, sondern auch um die Völker, die geblutet haben, die geweint haben. Um der Verführung willen, dort wird die Decke hinweggenommen. Und wer heute versucht, den Völkern die Decke hinwegzunehmen, liebe Geschwister, der muss aufpassen, dass er nicht verführt wird. Die Gemeinde hat noch nie den Auftrag gehabt, die Völker insgesamt ins Licht zu führen. Sie hat nur einen Auftrag gehabt, aus den Völkern Einzelne herauszustellen für diese Gemeinde, die heute dran ist. Das ist ein ganz gewaltiges Wort, ein ganz gewaltiges Wort. Da könnte man eine ganze Stunde predigen, was dort auf diesem Hügel basiert. Wunderbar. Malen wir doch diese Verse aus, bunt leuchtend, damit wir sie nicht wieder vergessen. Wenn Gott einmal den Tod in die Finsternis, in Licht, in Sieg, in Freude, in Jubel, in Herrlichkeit hinein verschlingen wird. Ich frage zurück, wir sind der Anbruch von dessen, was Gott einmal tun wird. Stimmt das bei uns? Stimmt das bei uns wirklich? Hat Gott in uns schon die Finsternis, die Nacht, die Sünde und das Todeswesen verschlungen hinein in Sieg? Liebe Geschwister, das darf bei uns jetzt Wirklichkeit werden. Und deshalb sitzen wir da, 7 Tage lang, damit der Lichtglanz des Evangeliums, der Lichtglanz des Evangeliums, und es gibt keine andere Energie im ganzen Weltenall, uns aus der Todessituation, aus dem Hang zum Sündigen herauszulösen, als der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus. Das ist es, das ist es. Und wenn wir woanders hinschauen, liebe Geschwister, da können wir zwar Programme lernen, einstudieren, ja, da können wir uns auch einige Ratschläge geben. Aber wir werden verwandelt, indem wir hineinschauen. Kolosser 3, 2. Korinther 3, Vers 18. Indem wir alle. Ich frage mal hinein. Der Erwin hier. Alle. Indem wir hineinschauen, alle. Die Herrlichkeit des Herrn, und zwar mit aufgedecktem Angesicht. Das heißt, mit Konzentration, mit Wille und Hingabe schauen wir die uns geoffenbarte Herrlichkeit des Christus an. Und indem wir anschauen, uns mit ihm beschäftigen, was er ist, wie er ist und was wir mit ihm zusammen sein werden, bewirkt diese Lichtsenergie in uns göttliches Leben und verschlingt das, was nicht zu ihm gehört und nicht zu ihm passt. Es gibt keinen anderen Weg zur Verwandlung. Und das, was hier zum Programm gemacht wird über alles, liebe Geschwister, das darf schon heute in uns, das darf schon in uns das Leben sein, das Leben sein. Und jetzt machen wir einen großen Sprung ins Neue Testament. Da wird uns in Matthäus 24, Vers 3 berichtet, als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen: Sage uns, wann wird der Tempel zerstört? Wann ist diese Gerichtszeit? Und was ist das Zeichen deiner Gegenwart? Hier steht Parousie. Parousie ist nicht nur ein Zeitpunkt, sondern ein Zeitereignis, sondern die Zeit seiner Anwesenheit ist also für mich länger. Nicht nur ein Zeitpunkt, dass er kommt. Wann ist die Zeit deiner Anwesenheit? Wann ist der Abschluss und die Vollendung des Äons? Die meisten Übersetzungen schreiben hier vom Ende der Welt. Und die Mehrzahl der Theologen und ihrer Zuhörerschaft glauben auch diesen Unsinn. Ich muss das eindeutig sagen, weil es darum überhaupt nicht geht, dass mit der Wiederkunft des Messias die Welt zu Ende ist. Die Jünger fragen ganz konkret, nicht wann das Ende der Welt ist, sondern wann geht der Äon, in dem sie leben, zu Ende. Das ganze Kapitel in Matthäus 24 hat einen prophetischen Weitblick und beschreibt Ereignisse beim Abschluss dieses damals schon existierenden bösen Äonszeitalters. Eine sehr wichtige Parallele finden wir nun in Apostelgeschichte. Hier wird uns nochmals ganz deutlich vor Augen geführt, worum es der Jüngergemeinde im Eigentlichen ging, kurz vor der Hinwegnahme ihres Herrn in den Himmel. Apostelgeschichte 1, Vers 7. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Königreich wieder her? Wir fragen, was war es denn mit dieser Zeit? Nun, es geht hier nicht um Zeit schlechthin, sondern es geht hier um einen speziellen Zeitrahmen. Denn die Schrift unterscheidet sehr säuberlich zwischen dem Zeitbegriff Kairos und Chronos. Zum Beispiel in Galater 4, Vers 4 steht geschrieben: Da die Zeit erfüllet ward, was steht da, Kairos oder Chronos? Chronos. In der Offenbarung 12 steht: Satan kommt herab, hat große Wut und weiß, dass er wenig Zeit hat. Was steht da? Kairos. Ein ganz bestimmter Zeitrahmen, von Gott zur Verfügung gestellt. Oder wir sagen, Römer 13, Vers 11, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde da ist. Das steht schon 2000 Jahre im Neuen Testament. Ja. Da wir einen ganz bestimmten Kairos am Ende dieses Zeitalters erkennen, da wissen wir, die Stunde ist da. Im Ablauf der Zeit läuft noch ein ganz spezieller Kairos, ein Zeiteinschnitt. da wir diesen Kairos erkennen, sagt Paulus, da läuft die letzte Stunde, nämlich aufzustehen vom Schlaf, da wir wissen, die Nacht ist weit vorgerückt. Schade, dass diese Unterschiede durch die Übersetzungen nicht berücksichtigt worden sind. Die Ausnahme bildet die konkordante Wiedergabe. Der Chronos beschreibt immer die horizontale Geschichtslinie, während der Kairos ein spezieller Zeiteinschnitt innerhalb der ablaufende Geschichtslinie darstellt und beschreibt. Schwerer Satz, nochmal. Der Chronos beschreibt immer die horizontale Geschichtslinie. Wir sind irgendwann geboren, ja, Johannes Ullmann 1937 geboren, irgendwann ist Ende. Das ist Chronos. Und wenn zu diesem Chronos Geschichtslinie kein Kairos hinzukommt, ein göttlicher Einschnitt, dann war das eigentlich das Erbärmlichste, was uns je passieren kann, nämlich geboren zu werden und wieder zu sterben. Kairos sind Zeiteinschnitte, sind Heilstermine, manchmal auch Gottesstunden. Manch einer kann und wir sollten in diesen Tagen Gottesstunden erleben. Das heißt, inmitten der Zeitschiene, die wir hier absitzen, offenbart sich Gott hinein. Das ist Kairos. Das ist Kairos. Kairos, ein spezieller Zeiteinschnitt innerhalb der ablaufenden Geschichtslinie. In unserem Fall handelt es sich nun hier um einen Kairos. Sie fragen, stellst du in diesem Kairos, in dem die Jünger lebten, das Reich dem Israel wieder dar? Das wollten sie wissen. Was war denn das für ein Kairos? War das ein außergewöhnlicher? In Markus 1, Vers 15 lesen wir gleich zu Beginn der Wirksamkeit des Messias diesen Ausdruck. Der Kairos ist erfüllt. Und das Königreich Gottes in der Person Jesu Christi ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ein ganz bestimmter Kairos lief damals im Anbruch und in der Verkündigung des Königreich Gottes. Ein ganz spezieller Zeitrahmen. Noch ein Wort. In Lukas 12, 56 heißt es, er sprach aber zu der Volksmenge, wenn ihr eine Wolke vom Westen aufsteigen sehet, so saget ihr alsbald, ein Regenguss kommt. Und es geschieht also. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr, es wird Hitze geben. Und es geschieht also, ihr Heuchler, ihr Heuchler. Das Angesicht der Erde und des Himmels wisset ihr zu beurteilen. Wie aber ist es, dass ihr diesen Kairos, indem ich als Gottessohn zu euch gekommen bin, nicht erkennt und nicht zu beurteilen vermögt. Diese Generation wusste diesen besonderen Zeiteinschnitt im Ablauf der Heilsgeschichte nicht einzuordnen. Mit schweren Vorwürfen tadelt er sie. Wollen wir jetzt eine Brücke bauen? Eine Brücke bauen zu uns, seiner Gemeinde? Dann treffen die gleichen Gerichtsworte zu. Die gleichen. Denn wer hat, ich sag's einmal, wer hat von der theologischen Gelehrsamkeit diesen einmaligen und außergewöhnlichen Kairos von der Herrlichkeit des Christus als Haupt mit seiner Gemeinde als sein Leib erkannt? Wo? Wo? Dieser einmalige Kairos, der heute läuft, im Gegensatz zu damals. Über Nebensächliches und Bedeutungsloses werden zahlreiche Buchbände verfasst und Konferenzen und Sitzungen abgehalten. Aber über das, was heute und jetzt unter dem Wohlgefallen Gottes steht, hat bei den meisten Gläubigen keinerlei Wert. Keinerlei Wert. Wo gibt es in Deutschland Gemeinden, denen bekannt und geoffenbart ist, was heute und jetzt in diesem gegenwärtigen Kairos die Absicht Gottes ist? Ich kann mich noch genau erinnern, vor 10 Jahren war ich zum ersten Mal hier zur Brüderkonferenz. Da sollte ich ein Zeugnis sagen. kurz und schmerzlos. Es kann sich niemand von den Geschwistern vorstellen, wie sehr ich mich freue, endlich nach so vielen Jahren an einer Stätte sein zu dürfen, einer Stätte mit heilsgeschichtlichem Evangelium. Wir haben viel gebetet für diese Stätte, aber wir konnten und durften nicht wegen der Mauer. Dann war es soweit. Es konnte sich niemand vorstellen, was das für mich bedeutet hat. Denn von diesen heilsgeschichtlichen Städten gibt es in Deutschland sehr wenige. Das habe ich damals gesagt. In Langsteinbach gibt es 2, Bedanienheim, La Höhe. In Berlin gibt es 2, die Butlitzstraße und die Hasenheide. Da gibt es noch Reutlingen. Ich meine Gemeinde, die sich jeden Sonntag versammelt, unabhängig, gemein. Wie viel gibt es da in Deutschland? Nicht sehr viele. Zum Schluss stand eine Schwester auf, sagt sie, Sie haben überhaupt keine Informationen. Soll ich Ihnen mal Stätten dieser Verkündigung sagen? Da habe ich die Luft geholt. Ich sage, da muss ich mich erstmal hinsetzen. Dass wir uns richtig verstehen, Stätten mit einer heißgeschichtlichen Verkündigung. Da hat sie etwas geschüttelt. Ja, dann habe ich es noch einmal deutlich gemacht. Heißgeschichte ist, dass Gott zu einer ganz bestimmten Zeit für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen ein ganz bestimmtes Evangelium freigibt. Das ist Heißgeschichte. Sie wusste das nicht einzuordnen. Nun sage ich es mit dem Spottnamen. Allversöhnung. Sagt die, was? Hier? Ich sagte, wie oft waren Sie hier? Schon? Ja, ich sagte, war schon 6 Mal hier gewesen. Ich sagte, Sie haben aber vorzüglich zugehört. Städten, Gemeinden mit einer heißgeschichtlichen Verkündigung. Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 2, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, ich habe dich an Tage des Heils geholfen, jetzt ist der angenehme Kairos, er kommt für die Gemeinde nie wieder. Jetzt und heute, Kairos, das Evangelium der Gnade und Herrlichkeit, der totalen Gnade, allein aus ihr und in ihr gerettet zu werden, ihm glauben, gibt's nicht noch einmal. Und die Herauswahl in dieser Zeit als Glied an dem Leib des Christus gibt's auch nur einmal und heute. Außergewöhnlich, angenehm ist dieser Kairos. Ich frage, wo wird in den Gemeinden diese angenehme Zeit von dem Geheimnis des Evangeliums und der Herrlichkeit des Christus und seiner Gemeinde, wo wird das Evangelium bezeugt? Nochmals Markus 1, 15. Der Kairos ist erfüllt und das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Mit dem Königreich waren Zeichen und Wunder, Heilungen zusammengebunden. Brauche ich jetzt nicht zu wiederholen. Das würde bedeuten, dass für den Messias im Fleisch eine reservierte, abgegrenzte Zeit ein Kairos von etwa 30 Jahren gab und dass es ebenfalls für die Gemeinde des Christusleibes von Gott einen ganz bestimmten Zeitrahmen gibt, läuft, wo das Geheimnis von der Herrlichkeit des Christus und seiner auserwählten Gemeinde in Kraft steht. Wir kehren zurück zur Apostelgeschichte 1,7. Es war ein kleiner Seitenweg. Die Frage der Jünger lautet nun konkret, ob Jesus in diesem Kairos, den Gott festgesetzt hat, dem Israel das Königreich wieder aufstellt. Die Antwort ist ein klein wenig ausweichend. Denn er sagt zu ihnen, es nützt euch überhaupt nichts, wenn ich euch die Chronoi, Mehrzahl, die Zeiten, horizontale Ebene, und die Kairoi, die Gott, die Heilstermine euch bekannt mache. Es nützt euch nichts. Ich brauche euch das nicht zu erklären, wann der Vater den Termin für den Beginn des Königreichs für Israel euch bekannt geben würde. Hätte der Herr damals den Jüngern den genauen Ablauf der Heilsgeschichte geoffenbart, wären sie gar nicht imstande gewesen, dies zu verkraften. Man muss sich das mal überlegen. Er hätte ihnen dann mitteilen müssen, dass dieser Termin 2000 Jahre nach hinten verschoben wird. Oder nach vorne, je nachdem, vom Blick, von Standpunkt aus. Weil das Volk Israel durch Unglaube, durch Ungehorsam unter das Verstockungsgericht gestellt wird. Und dabei verlor dieses Volk ja den Tempel, es verlor die Stadt Jerusalem und auch das Land und musste eine grauenhafte Wüstenwanderung unter den Nationen antreten, bis sie zerbrochen und anbetend ihren wiederkommenden Messias erkennen und ihn verherrlichen werden. Aber in dieser Wüstenzeit der Verstockung Israels holt Gott eine Gemeinde heraus aus allen Nationen und einer kleinen Schar aus Israel. Und dieses Häuflein sind nicht die 144.000. Ist auch nicht die unzählbare Schar. Und unter keinen Umständen ist sie die Braut. Es tut mir sehr weh. Ich sage das mal. Es tut mir sehr weh. Ich war ja 14 Tage in Sibirien. Die ganzen Mennoniten-Brüdergemeinden sind von einem massiv umgeben. Was heute Gemeinde ist, ist Braut. Aber nicht nur in Sibirien ist das so. Das ist auch in den frommen Deutschland so. Gehen wir wohin? Die Gemeinde ist Braut, ist Braut, ist Braut, ist Braut. Ja. Nein. Es geht hier um die Auserwählten der Gemeinde. Die da ist sein Leib. Und sie ist zugleich die Vervollständigung des Christus. Das ist ein Thema für sich. Die Vervollständigung des Christus, wo er das Haupt ist. Dieser neue Weg war bis zu seiner Veröffentlichung ein Geheimnis, was Gott vor den Äonen, vor den Zeitaltern und Generationen verschwiegen und geheim gehalten hat. Also, die Quintessenz von Abraham bis Mose. Von den Propheten bis zu den Jüngern des Herrn gab es über diesen besonderen Heilsweg keinerlei Information. Dass die Nationen einmal zum Glauben gerufen und gerettet werden, das ist kein Geheimnis. Das steht in den Psalmen, in den Propheten, überall. Aber dass Gott in der Verstockungszeit Israel die Nationen herausstellt, um aus ihnen seine Gemeinde herauszuholen, um damit zu sagen, der Christus in ihnen, und zwar unter den Nationen, das hat's vorher nie gegeben, nie gegeben. Das alles hätte Jesus seinen Jüngern auf ihre Frage antworten müssen. Dieser gerichtsvolle Lauf seines auserwählten Volkes Israel wäre für die Jüngerschaft schwer zu verkraften gewesen. Deshalb lesen wir ja in Johannes 16, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt das jetzt nicht verstehen oder ertragen, ihr seid total überfordert. Wenn aber der Geist Gottes kommt, der wird euch in alle Wahrheit leiten und wird auch das, was zukünftig ist, euch aufschließen und lebendig machen. Er wird es euch erklären. Wieder zurück. Apostelgeschichte 1,7. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater seiner Gewalt festgesetzt hat. Ihr werdet viel mehr Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an die letzte Grenze des Landes. Sagst du. Eigentlich steht hier bis zur letzten Grenze des Landes. Diesen Satz, bis an die letzte Grenze des Landes, verstehen wir historisch. Und heißgeschichtlich gesehen, stimmt auch die andere Übersetzung, bis an das Ende der Erde. Darüber werden wir noch ein klein wenig nachdenken. Ich hoffe, dass sie noch ein klein wenig Spannkraft haben. Damals, als Jesus diese Worte zu den Jüngern sprach, war der Weg zu den Nationen noch nicht frei. Deshalb diese Einengung in ihrem Auftrag bis zur letzten Grenze des Landes. Es ist schon sehr schwierig bei der Auslegung biblischer Texte, weil wir oft der Überzeugung sind, dass die betreffenden Aussagen unbedingt in diese oder jene Zeitgeschichte hinein erfüllbar gemacht werden. Wir pressen dann die Aussagen in unsere subjektive Vorstellung hinein und versuchen sie dann passend zu interpretieren. Sehr schwierig bei den Brüdern, prophetische Texte auszulegen. Wir bleiben noch bei diesem Text, bis zur letzten Grenze des Landes. Eine Parallele finden wir in dem Befehl unseres Herrn in Matthäus 10. Da heißt es, diese 12 sandte Jesus aus und befahl, also ein Befehl, gehet nicht einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Indem ihr hingeht, predigt und sprecht, das Königreich, der Himmel ist nahe gekommen. Das gehört zu diesem Kairos, speziellen Zeitrahmen für die Sendung des Gottessohnes im Fleisch. Und zwar das Königreich mit dem Programm heilet die Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige und treibt Dämonen aus. Ich frage einmal, wie lange hatte der Befehl, den Jesus seinen Jüngern gab, Gültigkeit? Wie lange hat er Gültigkeit gehabt? Galt er etwa noch zur Zeit der 12 Apostel, also auch nach Pfingsten? Schwere Frage. Die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten war heilsgeschichtlich eine reine Angelegenheit des Volkes Israel. Und die Predigten zu Pfingsten galten nur seinem Volk. Darüber gibt uns die Apostelgeschichte 2 einen klaren Aufschluss. Ich zitiere mal kurz Vers 14. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Juda und alle, die ihr in Jerusalem wohnet. Vers 22, Männer von Israel, höre diese Worte. Vers 36, das ganze Haus Israel, wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, den ihr gekreuzigt habt. Vers 39, denn euch ist die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das sagen sie, hier haben wir's. Hier sind wir drin. Wir, die Nationen. Hat etwa Petrus damals an uns, die Nationen, gedacht? Für mich ganz ausgeschlossen. Der Prophet Daniel schreibt von der Zeit des Endes, ihr Männer von Juda und dem Bewohner von Jerusalem und dem ganzen Haus Israel, der Nahen und der Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Treulosigkeit, die sie gegen dich begangen haben. Die Fernen sind nicht wir Nationen, sondern die Zerstreuten. Halten wir fest. Es gibt zu dieser Zeit kein Evangelium für das Heil der Nationen. Wir lesen Apostelgeschichte 3, Vers 12, 17 und 26. Petrus predigte allein zu den Männern von Israel und den Brüdern seines Volkes. Warum machen wir das ohne weiteres? Die Pfingstpredigt herübernehmen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo in einem konfessionellen Rahmen eine Pfingstpredigt gibt ohne Apostelgeschichte 2 oder 3. Petrus predigt allein zu den Männern von Israel und sagte euch zuerst, hat Gott, als er seinen Knecht auferweckte, ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von seinen Bosheiten sich abwendet. Es sei dem ganzen Volk Israel bekannt. Kapitel 4, Vers 10. Und zum Abschluss noch Apostelgeschichte 11, Vers 19. Und die nun zerstreut waren, durch Drangsal, welche gegen Stephanus entstanden war, zogen hin, hindurch bis nach Phönizien, nach Zypern und Antiochien und redeten zu niemanden das Wort als allein zu den Juden. Ich weiß, liebe Geschwister, das ist heute Abend eine Lehrstunde und sie verlangt das Mitdenken. Ich predige auch lieber ein Evangelium, was von Herz zu durch Herz geht. Aber wir müssen auch einmal lernen, biblische Linien zu ziehen und darin zu denken lernen. Das ist auch nötig. Als später durch Israels Fall und Verstockung die Heilstür zu den Nationen geöffnet wurde, bekamen die 12 Apostel riesengroße Probleme. Riesengroße Probleme. Wir erinnern uns an Petrus, Cornelius und an das Apostelkonzil. Da ging's hart zu Werke. Da ging's hart zu Werke. Ja. Da waren sie nicht klar. Was ist denn nun der Weg Gottes für uns und für euch? Sie haben hart gestritten. Bis dann der Jakobus das Schlussplädoyer hielt. Ich sage manchmal, ein außerordentlicher Parteitag war das. Und er fasste zusammen, und da lese ich zum ersten Mal, dort hatten die 12 Apostel mit großer Mühe es verstanden, versuchten es jedenfalls zu verstehen, dass Gott zuerst, wir lesen in der Apostelgeschichte immer, die Juden kamen zuerst, die hatten immer den Vorrang. Hier lesen wir zuerst die Nationen, um aus ihnen, nicht die Nationen insgesamt. Das wussten sie. Für diesen Auftrag sind wir zuständig, Israel. Um aus ihnen ein Volk, eine Schar herauszusuchen. Und damit stimmen eigentlich die Propheten immer überein. Danach erst geht's weiter. Danach geht's weiter. Das danach, liebe Geschwister, wir wissen, ist eine 2000-jährige Leidensgeschichte dieses auserwählten Volkes. Und das ist noch gar nicht zu Ende, Danach werde ich wiederkommen und werde, was werde ich machen? Die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen, die Trümmer wieder aufrichten, damit das, was da übrig geblieben ist an Menschen, ja, übrig geblieben, wissen wir, was das bedeutet? Übrig geblieben in der Offenbarung, der dritte Teil Menschen. Wenn wir mal zusammenzählen, 50 mal mehr Menschen werden umkommen, als der Zweite Weltkrieg gefordert hat. Wissen wir, was das bedeutet? Ja. Gewaltig ist das, was hier an Gericht ausgesagt ist. Gewaltig. Wir waren in der Apostelgeschichte 15 stehen geblieben. Zuerst aus den Nationen, seine Gemeinde. Das ist die erste Gruppe. Dann kommt, wer kommt dran? Das Israel, das wieder aufgebaut wird. Dann kommen die Übrigen. Die Übrigen, liebe Geschwister, diesen Satz zu lesen, da muss man fast weinen, was das heißt. Die Übrigen. Und dazu dann alle Nationen, worüber mein Name genannt ist. Da werden alle Nationen drankommen. Vorher nicht. In ein paar Versen zusammengestellt. Man kann das auch sehr deutlich in den geschriebenen Briefen der Apostel wiederfinden. Da heißt es, an die auserwählten Auswanderer in der Zerstreuung, Petrus oder Judas, an die 12 Stämme werden geschrieben, die in der Zerstreuung leben. Die Johannesbriefe, die halte ich persönlich für prophetische Schriften geschrieben für die Jüngergemeinde der Endzeit. Darin lesen wir oft von Kindlein, von der letzten Stunde und von dem Kommen des falschen Messias. Prophetische Schriften für die Endzeit-Jüngergemeinde. Ein unumstößlicher Grundsatz, der sich durch das ganze Alte Testament zieht und den auch die Jünger und die 12 Apostel gekannt und befolgt haben, war: Zuerst wird Israel als Volk neu gemacht, dann erst wird es zum Licht der Völker und Nationen werden. Vorher nicht. Das heißt, bevor nicht ganz Israel in der Gottesoffenbarung stehen wird, kann von ihm keine Mission ausgehen und auch nicht von ihm erwartet werden. Ich zitiere Apostelgeschichte 3, Vers 25. Ihr seid die Söhne des Propheten, des Bundes, den Gott unseren Vätern verordnet hat, indem er zu Abraham sprach: In deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das wussten die Apostel. Das wussten die Apostel. Erst muss ganz Israel gerettet werden, bevor es hinausgehen kann und den Befehl realisieren und verwirklichen kann: Du mach doch alle Nationen zu Jüngern. Und ganz in diesem Zusammenhang, wenn ganz Israel errettet ist, wird sich dann auch der sogenannte Missionsbefehl, von dem ich jetzt gesprochen habe, den unser Herr an seine Jünger gegeben hat, erfüllen. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Ich weiß gar nicht, warum man nicht darüber nachdenken kann. Warum ist man denn nicht in der Lage, mal kritisch diesen Befehl zu hinterfragen? Wenn das stimmt, dann war das die größte Bankrotterklärung unseres Herrn. Weil unter dem Strich nicht eine Stadt, nicht ein Dorf gläubig geworden ist. Geschweige denn alle Nationen. Ja, wo kriegen wir denn diesen Befehl hin? Wo wird er denn erfüllbar gemacht? Dann wird jener Satz, Apostelgeschichte 1, wo ich gesagt habe, bis zur letzten Grenze des Landes, heißgeschichtlich auch so erfüllt werden, bis an das Ende der Erde. So ein großer Spannungsbogen. Verstehen wir, Schrift prophetisch auszulegen, ist sehr, sehr schwer. Früher kann man diese gewaltigen Gottesverheißungen nicht in Erfüllung gehen lassen, bis das Volk seiner Wahl zurechtgebracht und neu gemacht ist. Und nun fahren wir fort in unserem Text, Apostelgeschichte 1,7, bis zur letzten Grenze des Landes. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie zusahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Und wie sie so unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißem Kleide bei ihnen, welche auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berge, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Der Ölberg ist ein Ort zentraler Heilsgeschichte. Die Jüngergemeinde fragte damals und wir fragen heute, wann wird diese Zeit erfüllt werden? Niemand hat denken können, dass ein Zwischenraum von etwa 2000 Jahren kommen würde. Niemand hat das denken können. Und es kann auch noch länger dauern. Wenn wir an Apostelgeschichte 3,19 denken, da heißt es: Tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgelöscht werden, damit Zeiten, Kairoi, mehrere Heilszeiten der Kriegen kommen vom Angesichte des Herrn, und er den euch zum Messias zuvor bestimmten Jesus sende, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welchem Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hatte. Das war das Blickfeld des Petrus. Der hatte keinen Blick hinein in dieses Geheimnis, was heute läuft. Für ihn lag der Messias, der für eine kurze Zeit den Himmel einnehmen wird, bis er wiederkommt, um das zu erfüllen, was die Propheten geweissagt haben. Wir halten fest, die Himmelfahrt des Gottessohnes und die Wiederkehr des Messias, des König Israels, ist ein rein nationales Geschehen mit und auf dem Territorium Israels. Denn wenn er kommen wird in der Macht und Gottes Energie als Christus bestehend als Haupt und Glieder, dann werden seine Füße nicht Berlin auch nicht Rom, auch nicht London und auch nicht Paris, sondern den Ölberg berühren. Gemäß seiner Verheißung. Und Jahwe wird ausziehen und wieder jeder Nation streiten, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der östlich vor Jerusalem liegt. Und der Ölberg spaltet sich von der Mitte aus nach Osten und nach Westen zu einer überaus großen Schlucht, sodass der halbe Berg nach Norden und der halbe nach Süden reicht. Da werdet ihr nun in die Schlucht meiner Berge fliehen, und zwar werdet ihr fliehen, wie einst vor dem Erdbeben in den Tagen des jüdischen König Usia. Dann wird Jahwe, mein Gott, kommen und alle Heiligen, die Himmelsbewohner, mit ihm. Dabei denken wir nicht nur an heilige Engelscharen, sondern vor allem an seine Gemeinde, die ein unersetzlicher Teil in ein unersetzlicher Teil von Christus ist, und zwar in allen kommenden Zeitaltern und Äonen. Nun haben wir, liebe Geschwister, nun haben wir den Rahmen, den heilsgeschichtlichen Rahmen dieses bedeutungsvollen Ölberges. Ganz grob gesehen würden wir folgern, dass zwischen der Himmelfahrt Jesu Christi und seiner sichtbaren Wiederkunft als Messias und König Israels in Glanz, Macht und Herrlichkeit, was läuft? Das Geheimnis des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus und seiner Gemeinde. Darin ist es eingebettet. Ich brauche wohl in dieser Brüderrunde nicht extra zu erklären, dass die Gemeinde des Christusleibes nicht zu Pfingsten, auch nicht zur Himmelfahrt Christi ihren Anfang nahm. Denn erst als aus Israels Fluch, als aus Israels Zurückstellung wurde uns Nationen der Heilsweg von dem Geheimnis des Christus bekannt gemacht. Nicht früher. Die Gemeinde ist nicht die traditionelle Fortführung dessen, was aufhörte und bereitgestellt wurde, sondern etwas ganz Neues, ein bisher nicht veröffentlichtes Geheimnis. Es ist ein heilsgeschichtlicher Einschub mit einer nicht zu fassenden, über alle menschlichen Denkvorstellungen hinaus reichendes Gottesevangelium. Ein Gottesevangelium. Diese Wahrheit sollte eigentlich heute Abend mein Thema sein. Damit wollte ich eigentlich die Stunde füllen. Aber bei der Vorbereitung bin ich einfach anders geführt worden. Ich muss das akzeptieren. Auf dem Ölberg mit der Himmelfahrt Jesu Christi war der Heilsweg Israels zu Ende. Und auf dem Ölberg mit der Wiederkunft des Messias setzt Gott den Heilsweg mit Israel zu den Nationen fort. Dazwischen laufen Geheimnisse mit einem gewaltigen Inhalt. Liebe Geschwister, lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns das den Vorrang geben. Ich bin auch manchmal verliebt in Symbole und in Schattenbilder. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben, liebe Geschwister. Wenn ich ein großes Licht hätte, dann würde ich mal meine Hand hinter diesem Licht stellen und dann würden Sie meine Hand als Schatten hier hinten sehen. Die Hand wäre vielleicht 10, 100 Mal größer als meine Hand. Aber was nützt sie euch? Es ist Schatten, Schatten. Wir haben es mit dem außergewöhnlichen Herzstück Gottes zu tun. Liebesgedanken, die keine Generation je denken konnte. In diesem Rahmen des Ölberges. Von Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Geben wir diesem Evangelium den Vorrang. Was sollen wir denn predigen, liebe Geschwister, als dieses vor Zeitaltern versiegelte Evangelium der Herrlichkeit Christi und wir mit hineingestellt, als die Schwächsten, die Ärmlichsten, die Unvermögendsten herausgestellt für den Glanz des Christus in seiner Herrlichkeit. Und nun, liebe Geschwister, haben wir noch einige Tage Zeit, uns im Gespräch über die Berge und auch über den Ölberg auszutauschen. Dazu segne der Herr sein Wort. Amen.
Ja, vielen Dank für dieses Wort. Johannes, wenn ich dich predigen höre, da merkt man so, in allen Fasern lebt der Geist Christi und die Gemeinde, der Gedanke der Gemeinde in dir. Und das ist schön, das ist so mitreißend und tut gut. Bei deiner Predigt ist mir noch etwas aufgefallen oder gekommen. Ganz am Schluss hast du das Wort Messias noch erwähnt. Und wenn ich das noch einfach hinzufügen darf, und da ist mir einfach als Liebhaber der hebräischen Sprache natürlich sofort eine Querverbindung gekommen. Warum heißt er eigentlich Ölberg? Warum passiert das auf dem Ölberg? Jesus geht auf dem Ölberg und Jesus kommt auf den Ölberg. Und da könnte es nicht anders sein. Jesus ist der Messias Israels. Und ich meine, im Neuen Testament, mindestens bei den Paulusbriefen, steht Jesus nie als Messias, immer als Christus. Das ist auch wichtig. Aber Messias heißt auf Deutsch der Gesalbte. Eigentlich ist das ein aktives Wort. Messias, das I, das ist etwas ganz Besonderes darin, grammatikalisch. Jesus, der Gesalbte, der Geistträger, geht persönlich, Öl, ein Bild des Geistes, von Israel weg. Und er kommt zurück persönlich, wieder als Geistträger und Geistausgießer auf den Ölberg. Der Geist ist zurückgekehrt in seiner Fülle auf Israel. Und dazu möge der Ölberg uns ein wichtiges Wort sein. Natürlich, ich habe gesagt für Israel, wir haben den Geist Gottes durch eine Neuzeugung, der in seiner ganzen Fülle bei uns wohnen soll. Das muss natürlich hinzugefügt werden. Ja, und damit wollte ich einfach dieses Referat, diesen Vortrag noch ein bisschen zubinden, einfach vom Öl des Geistes auf Jesus, den Messias, den Gesalbten, noch kurz hinweisen. Und bitten wir Gott, dass wir stehen als Gemeinde in der Fülle und in der Kraft Gottes und des Geistes, des Herrn, der in uns wohnt. Der Herr ist der Geist, und so möge uns der Ölberg nach diesem Zeugnis zum Segen werden. Wir beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass du so eine wunderbare Heilsgeschichte hast, dass der Vater seinen Vorsatz in dich hineinlegte, den Vorsatz der Äonen, den Vorsatz der Zeitalter, mit dem Ziel und mit dem Auftrag, alles unter ein Haupt zu setzen, alles aber auch aufzuhaupten auf Christus. Und davon sind wir Zeugen. Zeugen, Jesus Christus das Haupt und wir die Glieder. Und das ist das Besondere, und wir danken dir auch, dass du uns diese Schau der Heilsgeschichte und Heilskörperschaften gegeben hast. Dass wir hineinschauen dürfen in deinen Vorsatz und in deine Geheimnisse und in deine Anwesenheit, in deine Abwesenheit, in deine Wiederkunft, aber auch in deiner Gegenwart in unseren Herzen. Und so lass das Gehörte in uns nachwirken und segne uns. Und wie wir es am Schluss gehört haben, möchte ich mit aufnehmen das Gebet zu dir, dass doch der Ölberg und all die anderen Berge, über die wir sprechen, in unseren Herzen zu Geist und durch zu leben, durch die Verkündigung werden mögen. Und so segne uns den Abend, den Rest des Tages, und habe Dank für deine Gnade und für deine Treue, die morgen früh wieder da sein soll, wie auch jetzt sie da ist, denn alle Morgen ist deine Barmherzigkeit und Gnade neu. Amen. Amen.